Herzlich willkommen zu Agrarpolitik, der Podcast. Wir sind in unserer 12. Staffel und das Thema ist die Evaluation der Agrarpolitik oder kurz Agrarpolitik auf dem Prüfstand. Wir wollen uns entlang der multifunktionalen Landwirtschaft, wie sie im Verfassungsartikel 104 beschrieben ist, damit befassen, welche Ergebnisse mit den agrarpolitischen Maßnahmen bisher erzielt werden konnten. Heute wollen wir uns auf den zweiten Bereich, die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage und Pflege der Kulturlandschaft, widmen. Und unser heutiger Gast ist Dr. Robert Huber. Er ist Dozent am Departement für Umweltwissenschaften der ETH Zürich. Robert, herzlich willkommen bei uns im Podcast.
Vielen Dank für die Einladung.
Es freut uns sehr, dass wir dich als Gast begrüßen können. Du bist ja ein aktiver, auch Publizierer im Agrarpolitik-Blog. Hier ein kleiner Werbespot, der wird verlinkt. Wir werden heute auch auf einen Beitrag bzw. auf eine Studie davon Bezug nehmen. Also für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann Robert Huber auch lesen im Agrarpolitik-Blog. Robert, zuerst eine Übersichtsfrage, die Agrarpolitik der letzten Jahre. Wenn du die mit einer Schulnote bewerten müsstest, 1 schlechteste, 6 beste Note, was gibst du der Agrarpolitik im Generellen für eine Note?
Ich würde der Agrarpolitik eine 5 geben. Ich finde, die Agrarpolitik ist allgemein besser, als man so gemeinhin annimmt. Und ich finde, sie erreicht viele der gesetzten Ziele, gemessen an dem, was man als Ziel gesetzt hat und an den Zielgrößen, die man gesetzt hat. Aber sie hat natürlich deutlich noch Luft nach oben. Also man könnte die Effizienz verbessern. Ich glaube, man könnte mit den gleichen Mitteln mehr erreichen. Ja. Ich glaube auch, dass es dass sie kohärenter sein kann, also dass es Ziele gibt, die sich widersprechen und die man mit unterschiedlichen Maßnahmen nicht ganz aufeinander abgestimmt versucht zu erreichen. Und ich glaube auch, dass es vor allem im Bereich im Umweltbereich, dass die ökologischen Leistungen nach wie vor gestärkt werden können und dass es hier vor allem auch eine stärkere Differenzierung der Maßnahmen braucht im Raum, aber auch im Blick auf die einzelnen Instrumente. Und das fände ich, wäre wünschenswert, um die Agrarpolitik noch weiter zu verbessern.
Also du sagst, eine 5, das ist nicht schlecht, das ist aber eben auch noch Luft nach oben. Du hast es schon angetönt im Umweltbereich, das ist ja auch der Fokusbereich der heutigen Folge. Die Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlage ist ein Verfassungsauftrag der Landwirtschaft und damit logischerweise der Agrarpolitik. Wenn du es aus diesem Fokus, du hast schon etwas angetönt, du siehst vor allem in dem Bereich Luft nach oben. Ist das richtig?
Ja, also aus meiner Sicht sind die Verfassungsziele, die sind ja sehr breit und übergeordnet. Ja. Und der Teufel steckt ein bisschen im Detail. Also ich denke, dass die Agrarpolitik sicher in die richtige Richtung geht, aber dass wir in den verschiedenen Unterzielen, die wir haben, dort, wo wir auch spezifische Zielgrößen haben, beispielsweise, dass es dort Stickstoffüberschuss, Treibhausgasemissionen, Biodiversität, das sind die Themen, die uns auch in der Zukunft beschäftigen werden und wo es sicher auch neue Herausforderungen geben wird.
Lass uns doch eintauchen in diese Biodiversität. Das ist auch bezugnehmend eben auf eure Studie, die auch im Agrarpolitik-Blog publiziert wurde. Dort habt ihr ja angeschaut, wie die Beitragsentwicklung mit der AP 14-17, wie sich die ausgewirkt haben auf die Biodiversität und auf den Wert der Biodiversität. Kannst du uns dazu kurz so, was sind die wichtigsten Erkenntnisse?
Also ich glaube, die zentrale Erkenntnis aus dieser Studie ist, dass die Erhöhung der Biodiversitätsförderbeiträge eben auch zu einer Erhöhung der Biodiversität geführt hat, wenn man die Zahlung nicht erhöht hätte, eben nicht stattgefunden hätte. Also die Studie konnte zeigen, dass es eben einen kausalen Zusammenhang gibt zwischen dieser Erhöhung und der Ausdehnung der Flächen. Ja. Und das ist aus meiner Sicht eine sehr gute Nachricht, weil sie eben zeigt, dass diese Maßnahmen im Kontext der Schweiz eben wirken und dass sie eben auch für die Gesellschaft einen Mehrwert bringen. Ich denke, das ist so der zentrale Punkt dieser Studie.
Das heißt also, wir haben in der ersten Folge habe ich gelernt, denn man muss ja unterscheiden zwischen Output und Outcome. Das heißt, der Output mehr Geld für BFF-Fläche führt zu mehr Fläche. Das wäre ja der Output. Das ist mal sicher positiv zu bewerten. Wie ist es mit dem Outcome? Also der Nutzen ist, wie habt ihr den auch, der habt ihr auch bewertet, oder?
Genau. Also das ist ein Vorteil dieses Direktzahlungssystems oder der Biodiversitätsförderbeiträge in der Schweiz, weil wir ja mit BFF2 eine sogenannte resultatbasierte Maßnahme kennen. Und resultatbasiert bedeutet, dass man eben nicht nur eine Maßnahme umsetzt, sondern eben auch gewisse Ziele, jetzt in diesem Fall halt eine gewisse Anzahl von Arten auf den Flächen ja nachweisen muss, damit man überhaupt die Zahlung bekommt.
Ja.
Und damit geht man ein bisschen weiter als das, was nur Output ist. Also wie das Fatima gut ausgeführt hat, gibt es diese theoretische Unterscheidung. Und in unserem Fall ist eben die BFF2-Flächen, das ist ein Hinweis darauf, dass man eben nicht nur eine gewisse Maßnahme entsprechend der Vorgaben angewandt hat, sondern eben auch tatsächlich mehr Pflanzen auf seinem Feld hat. Und diesen Umstand haben wir dann genutzt, um diesen einzelnen Flächen nachher auch einen monetären Wert zuzuschreiben. Das haben wir.
Einen monetären Wert, wie kann man diesen Flächen einen monetären Wert zuweisen? Also, ja, wie bewertet man die Vielfalt einer Biodiversität?
Also es gibt in der Ökonomie verschiedene Methoden, um einem öffentlichen Gut oder einer Externalität diesen Wert zuzuweisen. Und was wir gemacht haben, es gibt ganz viele Studien, basieren auf Umfragen, wo man die Bevölkerung fragt, hoch wäre deine Zahlungsbereitschaft für beispielsweise mehr Biodiversität oder jetzt in unserem Fall auch mehr extensive Wiesen. Und wir haben diese Studien, die es gibt in Europa, zusammengefasst und geschaut, wie hoch wäre jetzt diese Zahlung für unterschiedliche Maßnahmen. Und dort haben wir einen solchen Wert hier geleitet.
Ja.
Ich muss natürlich aus einer wissenschaftlichen Sicht auch sagen, das ist mit großer Unsicherheit, dort liegt eine große Unsicherheit vor in der Höhe der Zahlung, aber natürlich auch in Bezug jetzt auf die unterschiedlichen Maßnahmen, die dann umgesetzt werden. Aber es ist aus unserer Sicht eben eine sehr gute Datenbasis gewesen, um nicht nur quasi den Outcome zu messen, sondern ihn auch zu bewerten. Und der Vorteil ist, dass man dann wie eine Art Return on Investment berechnen kann.
Ja.
Man kann sagen, okay, wir investieren jetzt einen Franken in die Biodiversität und wie viel kommt zurück von diesem Franken an Wert für die Gesellschaft. Und dort hat eben unsere Studie gezeigt, dass das eben mehr ist als einen Franken, also dass sich aus einer gesellschaftlichen Perspektive mit all den Annahmen, die wir getroffen haben, sich eben lohnen würde, in diese Biodiversität zu investieren.
Ja. Und wie hoch, wenn ich mich richtig erinnere, das ist 1 zu 3, also der investierte Franken.
Genau, das hängt ein bisschen davon ab, eben bei
der BFF2.
Genau, also er ist 1 zu 6.
Ja.
Und es gibt die Überlegung, dass man, also wir haben in dieser Studie ja unterschiedliche Gruppen miteinander verglichen. Und zwar diejenigen, die keine Erhöhung durch die Veränderung der AP14, in der Veränderung der AP14-17 keine Erhöhung der Zahlungen erhalten haben, da haben die verglichen mit denjenigen, die nur in BFF1 eine Erhöhung hatten. Diejenigen, die nur im BFF2 eine Erhöhung hatten und diejenigen, die in beiden Zahlungstöpfen eine Erhöhung erhielten. Und dort hat sich gezeigt, eben, dass dieses Verhältnis am besten ist in der Kombination.
Ja.
Also dass eben auch das System mit der Kombination der Maßnahmen und der ergebnisorientierten Ausgestaltung von Direktzahlung, dass das eben eigentlich den größten Mehrwert geschaffen hat. Ganz einfach, weil diese Bäuerinnen und Bauern auch den höchsten zusätzlichen Flächen ausgewiesen haben.
Ja. Könnte man jetzt auch daraus schließen, wenn ja dieser große Mehrwert resultiert, dass man aus einer politischen Sicht diese Beiträge sogar, also wenn man die noch weiter erhöhen würde, dann würde das ja noch viel besser. Oder wie kann man dann die Projektion in die Zukunft machen?
Also ich glaube,
Wann kommt der der ökonomische Kipppunkt.
Also ich glaube, man kann die Projektion, die ist schwieriger, weil wir dann ja weggehen von den Daten, die wir genutzt haben. Ich glaube, der große Vorteil ist hier, dass wir uns das mal angeschaut haben und wir hatten Daten von 2010 bis 2017, also 4 Jahre vorher und 4 Jahre nachher. Und die Überlegung ist, was wäre das, wenn das in die Zukunft jetzt projiziert würde? Ich glaube, das kann man nicht eins zu eins direkt übertragen. Aber was übertragbar ist, ist die Überlegung, dass man jetzt die mit den Maßnahmen, dass die maßnahmenorientierten Flächen billiger sind im Ankauf. Also man kriegt mehr davon, wenn man ein bisschen mehr bezahlt, aber dass eben die resultatorientierten, vor allem mit Bezug, weil sie eben mehr Biodiversität haben, also mehr Qualität, dass dort drin eigentlich der große Hebel steckt. Und ich, also ohne mich jetzt auf die Äste hinauslassen zu wollen, würde ich behaupten, dass eine Stärkung der Qualität über diese über Formen der im Rahmen von BFF2 eben eine gute Strategie wären, um diese Instrumente weiterzuentwickeln. Aber ich würde nicht behaupten, dass wenn man jetzt 1 Million mehr reinsteckt, dass dann 1,8 Millionen mehr zurückkommt. Das würde ich nicht sagen, weil das ist wieder abhängig von auch anderen Faktoren und auch vor allem eben von der Kohärenz der Agrarpolitik. Wenn man andere Dinge nicht anschaut, wenn man beispielsweise im System trotzdem sehr, sehr viel Stickstoff hat,
Genau.
dann funktioniert das unter Umständen eben auch nicht.
Okay. Eine große Herausforderung bei den Maßnahmen ist auch immer die sogenannten Mitnahmeeffekte, das heißt die Bewertung der Dinge, die sowieso, also für die man bezahlt, die sowieso getan würden, auch wenn man nicht bezahlen würde. Das habt ihr auch angeschaut, auf diese Beiträge für die BFF-Flächen. Wie fällt dort die Beurteilung aus?
Ja, weil es eben um eine Erhöhung, weil die in den Veränderungen der Zahlungen also um eine Erhöhung ging, konnten wir eben auch wie messen, was wäre jetzt gewesen, wenn man diese Erhöhung nicht gemacht hätte und daraus auch für diejenigen, die eben eine mehr Flächen gemacht haben, die haben ja den Betrag dann über die ganzen Flächen erhalten. Und das impliziert ja per se, dass es einen Mitnahmeeffekt gibt, weil man auch für diejenigen Flächen, die man vorher schon hatte, eine gewisse Zahlung erhalten hat. Und dort ist der Effekt so, dass man, dass das relevant ist aus meiner Sicht. Also das sind ein paar hundert Franken, die dort mitgehen. Und jetzt gibt es natürlich, gäbe es die Möglichkeit, aus einer theoretischen Sicht auch Instrumente anzuwenden, wo diese Mitnahmeeffekte verhindert würden, indem man beispielsweise Versteigerungen hätte oder man hätte mehr projektorientierte Maßnahmen. Das wäre theoretisch möglich. Aus meiner Sicht, das ist jetzt vielleicht eher eine persönliche Perspektive, ich sehe nicht ein, weshalb die Bäuerinnen und Bauern nicht auch mit Biodiversität Geld verdienen sollen. Und wenn sie das zu tiefen Kosten bereitstellen können, dann sollen sie aus meiner Sicht eben auch daran verdienen können. Und ich sehe darin eigentlich nichts Schlechtes, sondern ich sehe eigentlich die Möglichkeit, dass man, wenn man das gut macht, man eben auch die Möglichkeit hat, sein Einkommen zu erhöhen, ohne dass man viel zusätzlich leisten muss. In anderen Ländern ist es ein bisschen schwierig, wo das Budget kleiner ist. Dort ist natürlich ist die Effizienz stärker im Fokus. In der Schweiz, wo wir aus meiner Sicht relativ großzügige Direktzahlungen haben, finde ich es durchaus ein bedenkenswert, das in Kauf zu nehmen, dass man solche Mitnahmeeffekte hat im Bereich der Umweltleistungen, die tatsächlich erbracht werden.
Und es ist ja eben auch die Erhebung des Wertes ist ja eben, hat ja auch gewisse Unsicherheiten, deshalb lässt sich das sicher argumentieren. Der Fokus dieser Studie war ja auch über die ganze Schweiz. Und es gibt, die Schweiz ist ja sehr unterschiedlich. Wurde das auch, also die Bewertung der Effizienz oder des Ergebnisses im Berggebiet ist ja wahrscheinlich anders zu beurteilen als im intensiven Ackerbaugebiet. Wurde da auch Habt ihr dazu auch Ergebnisse oder Unterscheidungen oder wie habt ihr das berücksichtigt?
Also wir haben die Studie lief über die ganze Schweiz und wir haben dazu quasi die Daten die Direktzahlungsdaten genutzt, die uns vom Bundesamt für Landwirtschaft zur Verfügung gestellt wurden. Aber dort drin können wir unterscheiden zwischen den unterschiedlichen Maßnahmen. Also beispielsweise den Biodiversitätsfördermaßnahmen im Ackerbau konnten wir unterscheiden von denjenigen im Grasland. Ja. Und wir fanden in beiden Bereichen ähnliche Effekte. Also dort gab es keinen großen Unterschied. Aber natürlich, die haben unterschiedliche Niveaus, auf die sich beziehen. Mhm. Also der durchschnittliche extensive Grasland auf dem Betrieb ist natürlich viel höher als der Durchschnitt bei den Biodiversitätsförderflächen im Ackerbau. Und es hat natürlich dann auch weniger Betriebe, die wir für den Vergleich heranziehen konnten. Ja. Das ist natürlich dann auch in Bezug auf die Effekte, die wir schätzen, macht das einen Unterschied. Und dort ist einfach auch zu erwähnen, dass wir haben jetzt immer ein bisschen von Mittelwerten gesprochen. Mhm. Was die Studie natürlich auch zeigt, ist, dass wir eine sehr, sehr große Diversität oder Heterogenität bei diesen Effekten sehen. Also wenn wir jetzt von einer Hektare mehr im Durchschnitt sprechen, dann gibt es von 0 bis 4 Hektaren mehr und verteilt auch im Raum, ohne dass wir das spezifisch angeschaut haben. Und ich denke, das ist auch wichtig zu wissen, dass man bei diesen Studien auch das, was man nachher als Mittelwert, als Kernaussage macht, dass man hier auch auf die Unsicherheiten beziehungsweise auch auf die Heterogenität innerhalb der Ergebnisse hinweist.
Noch zur Präzisierung, die Studie war aber die ganze Schweiz, aber landwirtschaftliche Nutzfläche, Sömmerungsgebiet war nicht Bestandteil.
Sömmerungsgebiet, nein, haben wir nicht angeschaut.
Ja, okay. Also, jetzt habt ihr die Auswirkungen auf die BFF-Flächen untersucht und ihr habt jetzt noch eine zweite Studie, die jetzt gerade begonnen hat, die eigentlich im Sinne auch aus Weiterentwicklung verstanden werden kann. Also eben nicht nur die flächenbezogene Wirkung, sondern auch das Thema der Vernetzung, also die Vernetzung und Landschaftsqualitätsbeiträge, was dieser Aspekt beigetragen oder beitragen wird. Da habt ihr erst begonnen, es liegen noch keine Ergebnisse vor, aber vielleicht, was erhofft ihr euch von dieser Analyse?
Also die grundlegende Idee, die wir haben, ist, dass man, wenn man eigentlich mehr auf Qualität setzen möchte, dass das dort einen räumlichen Aspekt gibt, den man berücksichtigen muss. Also zusammen mit der ökologischen Infrastruktur, mit der Vernetzung, mit den einzelnen BFF-Kategorien, dass man mehr rausholen kann, wenn man das im Raum besser alloziert. Mhm. Und die Überlegung dahinter ist, dass man über die einzelbetriebliche Förderung eben ein bisschen hinausgehen müsste. Ja. Und wir in der Schweiz haben ja diese Erfahrung mit den Vernetzungsbeiträgen und den LQB-Beiträgen, die ja in einem nächsten Schritt wahrscheinlich auch zusammengeführt werden und wo wir neue Wege gehen. Und wir denken einfach, dass gemessen an dem, was die Bäuerinnen und Bauern an Flächen investieren in die Biodiversität, dass man versucht eher in die richtige Qualität zu gehen, was bedeutet, dass man das überbetrieblich machen muss und dass man versuchen muss, eben auch unter Umständen die anderen Flächen halt dann auch gemeinsam zu nutzen, dass in diesem Bereich eben ein Potenzial liegen würde. Und was das Forschungsprojekt jetzt untersucht, ist zu schauen, wie könnte man ein solches Instrument ausgestalten, damit die Bäuerinnen und Bauern dies auch akzeptieren oder sich eben beteiligen würden an einer solchen Maßnahme. Ich gehe davon aus, dass auch die auf einer freiwilligen Ebene passieren würde. Und dann muss man das so machen, dass die Komplexität nicht überhand nimmt, dass es aber gleichzeitig auch eine Wirkung hat. Und das würden wir gerne untersuchen. Ja. Und für uns ist in diesem Kontext eine Frage, wie groß sollen solche Projekte sein, damit die Bäuerinnen und Bauern auch das vielleicht gemeinsam dann auch umsetzen und nicht quasi von top-down den Auftrag bekommen, jetzt müsst ihr etwas machen. Ja. Und unser anderer Fokus ist auch auf diese neuen Methoden zur Messung von Biodiversität. Das ist halt immer auch eine Möglichkeit, dass man neue Technologien, also zum Beispiel Satellitenbilder oder es gibt diese Environmental DNA, also Umwelt-DNA, wo man auch neue Indikatoren, zusätzliche Indikatoren entwickeln könnte, die man nachher zur Messung von Biodiversität und damit auch zur Ausgestaltung von Biodiversitätsfördermaßnahmen nutzen könnte.
Also ihr wollt Satellitenbilder verwenden, um die Biodiversität zu quantifizieren. Das ist möglich. Also was kann man da bis auf einzelne Arten oder was ist da möglich?
Also das ist nicht ganz mein Forschungsbereich,
natürlich.
Stark vereinfacht würde ich sagen, dass es nicht, das geht natürlich nicht auf die Arten. Das ist nicht möglich. Aber was man schon machen kann, ist, dass man mit Hilfe dieser Satellitenbilder wieder Indizes oder Indikatoren entwickeln kann, die man zusätzlich zu demjenigen, den man hat. Also die werden nicht die bestehenden Indikatoren ersetzen, aber sie können neue zusätzliche Informationen liefern, unter Umständen eben auch zu einer Vereinfachung führen. Ja. Und dass man dadurch eben auch die Möglichkeit hat, vor allem im Bereich der Vernetzung beispielsweise, wo veränderte Strukturen, das würde ich jetzt mal behaupten, kann man mit diesen Bildern sehr gut abbilden, dass die Wirkung, die aus solchen Veränderungen entstehen können, dass man das versucht zu nutzen. Ich glaube, das wäre eine gute Möglichkeit. Mhm. Immer natürlich verbunden mit der tatsächlichen auch Vegetationsaufnahmen und den Veränderungen, die am Boden tatsächlich passieren. Ja. Aber dort gibt es viele Forschung, nicht nur in der Schweiz, sondern also durch Agroscope, sondern eben beispielsweise auch im Ausland, wo man eben versucht, diese Dinge zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Ja. Es ist ja spannend, die Ergebnisse der BFF-Studie zeigen eben, okay, die Flächen und der Qualitätsfokus, beides bringt eigentlich Output und Outcome. Ihr untersucht jetzt den Aspekt der Vernetzung und Landschaftsqualität. Also es ist in diesem Bereich eigentlich jetzt gutes Wissen vorhanden, gute Grundlagen auch für die Weiterentwicklung. Wie beurteilst du, fließen diese Erkenntnisse eurer Studien in genügendem Maße in die Weiterentwicklung der Agrarpolitik ein?
Also ich glaube, es gibt zwei Aspekte dazu. Also einerseits ist natürlich die Evaluation oder die Wissensgenerierung, die auf unserer Seite entsteht, nur ein Teil des politischen Prozesses. Also die demokratischen Prozesse laufen anders und es wird nicht immer die beste Maßnahme, die man aus einer wissenschaftlichen Perspektive sehen möchte oder gut evaluiert hat. Dort gibt es einfach noch ganz andere Aspekte, die dort natürlicherweise eine Rolle spielen und das soll ja auch so sein. Ja. Insofern glaube ich, dass man auch nicht die Erwartung haben kann, dass agrarpolitische Evaluationen 1:1 übernommen werden. Ja. Auf der anderen Seite denke ich aber schon, dass die Evaluationen, die jetzt in den letzten Jahren gemacht wurden, durchaus auch berücksichtigt werden oder angeschaut werden. Mhm. Im Rahmen von Vernehmlassungsprozessen beispielsweise werden immer wieder die Studien erwähnt und werden zitiert. Ich glaube, dort gibt es schon ein etwas stärkeres Bewusstsein, dass die Evaluation eben ein wichtiger Teil dieses Prozesses ist, als dass es früher hatte. Ich will damit nicht sagen, dass das früher keine Rolle gespielt hat, aber ich denke, wir sind an einem Punkt, wo in der Agrarpolitik, wo es eben diese großen Hebel, die sind eher schwieriger anzugehen. Also das wäre natürlich der Wunsch, was man gerne machen möchte. Aber dass es in der Weiterentwicklung der Instrumente, dass dort die Evaluationen eben schon eine wichtige Rolle spielen. Und dort gibt es natürlich auch unterschiedliche Ebenen. Wir schauen uns jetzt hier die ökonomischen Aspekte an, aber es gibt natürlich auch Evaluationen der Prozessabläufe oder es gibt Evaluationen quasi der rechtlichen Grundlagen. Das sind alles zusätzliche Dinge, die wir hier gar nicht angeschaut haben.
Und all diese Erkenntnisse zusammen müssen ja dann zu politischen Entscheiden führen. Also es ist ja die Wissenschaft, stellt die Grundlagen zur Verfügung und die Politik muss ja dann letztlich eine Abwägung vornehmen. Wir haben jetzt einen sehr guten Einblick erhalten, aber natürlich in der zur Verfügung stehenden Zeit auch wieder nur oberflächlich. Wie im Bereich insbesondere der Biodiversitätsförderflächen eine Analyse der Maßnahmen gemacht wurde. Wie bereits eingangs erwähnt, im Agrarpolitik-Blog, der verlinkt wird, kann der Artikel im Detail gelesen werden. Da ist dann auch auf die Studie verwiesen. Also wer sich da ganz vertieft damit befassen will, hat da viel Lesestoff. Wir sind schon am Ende unserer Zeit, Robert Huber. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Danke auch von meiner Seite.
Für mich sehr spannend. Ich stelle immer wieder fest, die Forschungsseite ist auch für mich nicht die naheliegendste und deshalb umso spannender. Wir hätten vermutlich noch 2 Stunden diskutieren können, aber das wäre dann für unsere Zuhörerinnen doch eine zu große Strapaze gewesen. Aber ich hoffe, wir können das noch nachholen. Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie uns gehört haben. Unter info@agrarpolitik-podcast.ch können Sie uns gerne eine Rückmeldung zu dieser Folge, generell zum Podcast oder auch Wünsche für künftige Staffeln deponieren. Der Newsletter kann abonniert werden auf agrarpolitik-podcast.ch und Sie wissen, dass Sie uns selbstverständlich mit einer Spende über Twint oder mit Kreditkarte das Leben etwas versüßen könnten. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Tag.